Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Der Herr Jesus sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt zu diesem Ostergottesdienst. Was haben wir es gut, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ich lese Ihnen zwei Strophen von einem Osterlied von Jochen Klepper. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Erde Sünde trug. Blutend an dem Kreuzesstamm tat es Gottes Zorn genug. In dem Felsengrabe liegend hat es uns zur Ruhe gebracht. Über Tod und Sünde siegend drang das Lamm durch unsere Nacht. Siehe, das ist Gottes Held, der aus dunklem Grabe stieg. Herr des Himmels und der Welt, bringt er uns den ewigen Sieg. Uns hat er dem Tod entnommen, uns, die sterben und vergehen. Gottes Held wird wiederkommen und wir werden auferstehen. Herr Jesus, wir loben dich und wir preisen dich und wir danken dir, unseren Heiland, unseren König, dich, den Osterfürsten. Du hast die Hölle besiegt. Du hast den Satan besiegt. Du hast die Sünde besiegt. Du hast den Tod besiegt. Und wir dürfen auf dich schauen. Unseren Heiland, den Herrn dieser Welt, dieser Zeit, den Herrn bis in alle Ewigkeit. Wir sind heute Morgen in deinem Jesus-Namen zusammen und du siehst in unsere Herzen und du weißt auch, wo es vielleicht gar nicht so sehr österlich ist. Schenk uns den Blick auf dich selber, auf dein Heil, auf deine Liebe, auf deine Größe, auf deine Macht. Und danke, dass wir jetzt auch in der Stille vor dich bringen dürfen, was uns im Augenblick auf dem Herzen liegt. Du erhörst unser Gebet. Darum kommen wir zu dir und so segne du uns jetzt diese gemeinsame Zeit. Amen. Ein paar Strophen aus einem Osterlied, die wir hören können. Am Schluss singen wir dann auch noch andere Strophen von dem Lied. Es ist das Lied Auf mein Herz mit Freuden, gesungen von Peter Schreier. Er singt, falls Sie mitlesen wollen, die erste Strophe, die fünfte und die siebte von dem Lied Nummer 86, falls Sie den Text nicht lesen können.
Auf mein Herz mit Freuden, nimm wahr, was heute schicht, wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht, mein Heiland war gelegt, da wo man uns hinträgt, wenn von uns unser Geist gen Himmel ist gereist. Die Welt ist mir ein Lachen, mit ihrem großen Zorn. Sie zürnt und kann nichts machen, all Arbeit ist verloren. Das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick. Er trinkt zum Saal der Ehre, ich folg ihm immer nach und darf mich gar nicht kehren an einzig Es tobe, was da kann, mein Haupt nimmt sich mein an, mein Heiland ist mein Schild, der alles toben stillt.
Wir hören einige Verse aus Psalm, aus Lukas 24, 1 bis 6. Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie, die Frauen, zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Unser Predigttext ist aus dem Alten Testament. Wir sind bei unserer Osterfreizeit bei dem Thema alttestamentlichen Spuren zum Kreuz und zur Auferstehung. Und jetzt hoffe ich, dass Sie mit mir zusammen das Österliche in diesem Text entdecken. Ich lese aus 4. Mose 21 die Verse 4 bis 9 im Lauf der Zeit. Zuerst aber ist Ihnen das eigentlich bewusst? Ostern geschah mitten im Alltag. Da war kein Sabbat, nicht mal ein Sabbat, sondern ein ganz normaler Werktag in Israel. Die Auferstehung an einem ganz normalen Tag, im ganz normalen Stress. Also sollte sich jemand heute Morgen hier nicht besonders österlich fühlen, ist das nicht so schlimm? Ostern geschah im Alltag, nicht bei den frisch geputzten Wohnungen, mittendrin im Leid, in der Angst, im Sterben, mittendrin in der Schuld, im Streit. Da waren Mütter, die nach ihren Kindern schauten, ganz normal. Da waren Väter, die an die Arbeit gingen. Da gab es den ganz normalen Zoff mit den Nachbarn. Da waren Menschen, die an diesem Tag starben. Ein ganz normaler Tag. Und da mittendrin geschieht etwas Weltumstürzendes. Also nicht nur Weihnachten geschieht so im Kleinen, verborgen. Das mit der Krippe, das ist uns eher bewusst. Ostern im Grund ganz verborgen, mitten im Alltag. Und deshalb habe ich als erste Überschrift genommen, mitten im ganz normalen Alltag in Israel. Israel unterwegs durch die Wüste, kurz vor dem Einzug ins verheißene Land. Ich lese den ersten Teil von Vers 4. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Sie brachen auf, Zelte abbrechen, Haushalt zusammenräumen, schon wieder umziehen. Ja, schon wieder umziehen. Wie oft waren sie in diesen 40 Jahren umgezogen? Und man wusste nie ganz genau, wie lange bleibt denn die Wolken- und Feuersäule an diesem Ort? Und wann geht es wieder weiter und wann muss man wieder alles zusammenpacken? Weiß ja nicht, wie gerne sie packen. Aber vielleicht hatte manch einer keine Lust mehr. 40 Jahre Wüste. Ja, aber auch 40 Jahre Versorgung, 40 Jahre Gottes Treue mitten in ihrem Alltag. 40 Jahre, also es war ja ein Millionenvolk. Das waren ja nicht ein paar hundert Leutchen. Das war ein Millionenvolk, das hier durch die Wüste zog. Und 40 Jahre hatten sie genug Wasser in der Wüste. Und 40 Jahre, so liest man es mal im 5. Buch Mose, sind ihre Füße nicht geschwollen. Beim Wandern, gell? Und ihre Kleider nicht zerfallen. 40 Jahre tägliche Wunder. Aber wie leicht kann man sich an tägliche Wunder gewöhnen und denken, das ist doch ganz normal. Also ich mache den Kühlschrank auf und es ist was drin. Oder ich lege mich abends ins Bett und es pfeift mir keine Rakete um die Ohren. Oder ich habe da so eine Pumpe in mir, die circa 100.000 Mal pro Tag schlägt. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Wie viele tägliche Wunder, an die wir uns gewöhnt haben, die uns ganz selbstverständlich sind. Und nun sollte Israel also wieder aufbrechen. Es heißt hier so lapidar, sie sollten das Land der Edomiter umgehen. Eigentlich wäre das der kürzeste Weg gewesen, durch das Land Edom. Edom, das sind ja die Nachkommen von Esau, also von einem Bruder. Ein Brudervolk. Und die Edomiter sagen, ihr könnt hier nicht durchziehen. Und jetzt muss Israel nach Süden, Richtung Golf von Akaba, und muss den ganzen Weg um Edom herumlaufen. Ein Umweg. Und ich sage nochmal, mögen Sie Umleitungen. Und die Kinder und sicher die Erwachsenen auch haben dann irgendwann mal gesagt, wann sind wir endlich da? Jetzt reicht's. Gott lässt das zu, auch diesen Umweg. Er prüft, was in den Herzen ist. Was ist in den Herzen? Sie sind schuldig. Sie werden schuldig. Jeden Tag. Ich lese weiter. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. Und redete wieder Mose und wieder Gott, warum, Mose, hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Sie wurden verdrossen, sie wurden missmutig. Wörtlich heißt das eigentlich übersetzt, sie wurden abgeschnitten, sie wurden kurz. Der Geduldsfaden wurde kurz. Der Geduldsfaden riss. Geduldig sein. Auch das so eine Sache, gell? Geduldig warten. Geduldig drunter bleiben. Ich fand etwas, was mich wirklich interessiert hat im Internet bei einer Stellenausschreibung, da wurde Geduld als eine Stärke markiert. Ein Ungeduldiger ist nämlich ein Macher, ein Dynamischer, der vorwärts geht. In dieser Ausschreibung hieß es, Ungeduld entspricht dem Zeitgeist. Um konkurrenzfähig zu bleiben, ist eine stete Bewegung und Weiterentwicklung erforderlich. Tempo und damit Effizienz sind zentrale Parameter. Also gut, Lob auf die Ungeduld. Man findet allerdings auch andere Definitionen. Ungeduld, die Unfähigkeit, etwas ruhig, gelassen und ohne Murren zu Ende zu führen, etwas auszuhalten. Geduld ist das Gegenteil. Ungeduld ist dieses Gefühl der inneren Spannung. Da geht was nicht schnell genug. Sitzen Sie manchmal auch so? Oder wackeln mit den Füßen? Der Geduldsfaden reißt. Und ich glaube, dass wir alle immer wieder ungeduldig sind. Also nicht nur an der roten Ampel oder wenn der Autofahrer vor einem so sonntagsfahrerähnlich dahin trödelt, sondern auch, wenn wir zurückdenken an diese Corona-Zeit, es ging einem doch wirklich irgendwann mal so gegen den Strich. Es soll doch endlich wieder anders und endlich wieder ohne Maske und endlich wieder singen. Und es wartete und dauerte und dauerte. Ungeduld. Und dann kann es auch sein, dass wir ungeduldig werden, weil Gott anscheinend gar nichts tut. Es sieht so aus, scheinbar tut er nichts. Er hat doch versprochen, einzugreifen, zu helfen, und es passiert nichts. Und dann werden wir ungeduldig mit den anderen und manchmal auch mit uns selber, werden unzufrieden und missmutig, wir werden kurz. Dr. Gerhard Meyer sagte einmal, wir werden kurz, wenn wir nicht im Glauben leben wollen, sondern im Schauen. Ich will nicht immer noch weiter vertrauen müssen, dass Gott was tut. Ich will es endlich auch erleben. Der Missmut der Israeliten äußert sich, sie reden gegen Gott und gegen den von ihm eingesetzten Führer. Jetzt könnte man ja denken, ja, Worte, das ist doch nicht schlimm, sie werfen ja keine Steine. Aber gell, in den kleinen Anfängen lauert der Tod. Und sie sagen, warum? Man kann mit einem sehr verschiedenen Tonfall warum sagen. Und nicht jedes Warum ist falsch. Als der Herr Jesus am Kreuz gerufen hat, warum? Da war es der Schrei der tiefen Verzweiflung, der tiefen Sehnsucht nach Gott. Und wo ich als Mensch aus dieser großen Not heraus sage, warum, lehnt Gott mich nicht ab. Aber manchmal sagen wir auch, warum? Also, vielleicht Sie ja nicht. Warum habt ihr uns in diese Wüste kommen lassen? Da kommen wir um. Und haben Sie es noch im Ohr? Es gibt hier kein Brot und kein Wasser. Wie bitte? 40 Jahre genug Wasser, 40 Jahre jeden Tag Manna. Ihr habt uns hergebracht, damit wir hier sterben. Wir wären lieber in Ägypten geblieben. Gott hatte sie 40 Jahre versorgt, in Treue und in Liebe. Und jetzt kommt noch der größte, die schärfste Aussage, uns ekelt vor dieser mageren Speise. Das Gnadengeschenk des Manna wird verlästert. Eigentlich ist das eine gigantische Unverschämtheit. Die Gabe Gottes wird als nicht wert geachtet, wird geringschätzig bewertet. Die Gabe Gottes geringschätzig bewerten und sagen, reicht nicht. Meine Wohnung ist zu klein, meine Rente, mein Gehalt zu niedrig, meine Gesundheit zu wenig. Uns ekelt vor dieser Speise. 40 Jahre haben sie es nicht gelernt. Jeden Tag schuldig. Vielleicht, wir kommen ja von Karfreitag her, vielleicht ist uns das in diesem Jahr auch bewusst gewesen und geworden. Jeden Tag, tatsächlich, jeden Tag an irgendeiner Ecke, etwas, was nicht zu meinem Gott passt, böse Gedanken, negatives Reden, Unzufriedenheit oder was es auch ist. Und nun antwortet Gott auf dieses Verhalten und ich lese dazu den Vers 6. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Gott nimmt Sünde ernst. Rebellion gegen Gott ist keine Bagatelle, kein Kavaliersdelikt. Gott sendet eine Spezialeinheit. Dr. Meyer übersetzt nicht feurige Schlangen, sondern er übersetzt ganz wörtlich, wie es da steht, Seraphim-Schlangen. Interessant. Die Seraphim kennen wir aus der Berufungsgeschichte Jesajas. Die Seraphim, die beten, heilig ist der Gott Israels, der Herr Zebaoth. Engel, Gerichtsboten in der Gestalt von Schlangen. Man kann es aber natürlich auch tatsächlich als feurige Schlangen übersetzen. Und Feuer ist auch ein Zeichen von Gericht in der Bibel. Und da merken wir die neutestamentliche Linie hier schon vorgeschattet. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir wissen, bei Sünde, da geht es nicht, eben nicht um ein paar böse Worte, sondern da geht es um diese innere Haltung der Auflehnung gegen Gott. Sünde, die uns Menschen zu Sklaven macht. Sünde, die uns unter die Herrschaft des Todes bringt. Selbst wenn einer menschlich-irdisch vergnügt vor sich hinlebt, diese Sünde bewirkt den geistlichen Tod, dass die Beziehung zu Gott abstirbt. Deshalb war Karfreitag. Und ich möchte es mal ganz persönlich formulieren, weil ich jeden Tag schuldig werde und weil ich jeden Tag Vergebung brauche. Deshalb ging mein Jesus ans Kreuz. Gott sei Dank, nicht nur schuldig jeden Tag, sondern Vergebung. Und das jeden Tag. Vers 7 bis 9. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ich habe in diesen Versen sozusagen neutestamentliche Schritte zur Vergebung entdeckt. Der erste Schritt, Sünde erkennen und bekennen. Sie kommen zu Mose und sagen, wir haben gesündigt. Wir sind in die Irre gegangen. Was ist das gut, wenn ein Mensch auch durch solch eine Heimsuchung seine Sünde erkennt? Es könnte ja sein, dass es weitergeht wie bisher, dass sie sagen, wir sind im Recht, es geht uns nicht gut, anderen geht es besser. Übrigens, den anderen geht es eigentlich meistens besser, oder? Wir haben ein Recht auf Selbstmitleid, wir haben ein Recht auf Undankbarkeit, wir haben ein Recht auf Unzufriedenheit. Nein, jetzt begreifen sie, das ist Schuld, das ist Sünde, das geht so nicht. Um Schuld zu erkennen, um Sünde zu erkennen, brauchen wir immer wieder Sehhilfe. erforsche du mich, mein Gott. Erfahre mein Herz, prüf mich. Erfahre, wie ich es meine, sieh, ob ich auf einem bösen Wege bin und leite mich auf deinem ewigen Weg. Und sie erkennen ihre Sünde nicht nur, sie stellen sich auch dazu, sie bekennen sie, sie geben sie zu. Und dann bitten sie, Mose, lege du doch Fürsprache bei Gott für uns ein. Eigentlich ist das auch ein Stück demütigend, zu einem Menschen zu gehen und zu sagen, bitte, bitte um Fürsprache, ich bin schuldig geworden. Wir im Neuen Testament haben einen besonderen Fürsprecher. Von ihm lesen wir in 1. Johannes 2. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Der ganzen Welt. Ich habe einen Fürsprecher beim heiligen Gott, der sagt, ich habe für sie, ich habe für ihn bezahlt. Ich bin der Versöhner. Jesus spricht zu unseren Gunsten, tritt zwischen den heiligen Gott und uns. Und dann erfahren wir in diesem Text ein weiteres. Ich habe es neutestamentlich formuliert. Jesus, mein Stellvertreter, zur Sünde gemacht. Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist beim Lesen, Gott nimmt jetzt nicht einfach nur die Schlangen weg. Das könnte er ja auch. Das wäre uns eigentlich das Liebste, gell? Er gibt Mose einen Auftrag. Mose soll eine eherne Schlange aufrichten. Und Mose diskutiert nicht, Mose gehorcht. Die Schlange, ein Bild, eigentlich ja, wir kennen es aus dem Paradies, ein Bild für Satan, ein Bild für die Sünde. Das ist schon ein merkwürdiger Aspekt. Der Herr Jesus sagt in Johannes 3, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Auf diesem Bild hier sehen Sie schon das Kreuz angedeutet. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus nimmt den Platz der Sünde des Sünders ein. Jesus lässt sich an dieses Fluchholz schlagen. Übrigens, ich finde dieses Altarbild ganz toll. Da sind nämlich drei Begebenheiten ineinander gemalt. Unten links die Opferung Isaaks, unten rechts die eherne Schlange und über beidem die Szene der Kreuzigung. Jesus, so heißt es mal in 2. Korinther 5, Vers 21, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und ich finde das einen atemberaubenden Satz, wenn es da heißt, er, der von keiner Sünde wusste, also überhaupt nicht wusste, was Sünde eigentlich ist, was Trennung von Gott auch nur von Ferne heißt, er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, Sünde in Person, damit wir gerecht werden. Für mich an meiner Stelle wird Jesus zur Sünde. Erich Schnebel schreibt einmal, Jesus nimmt die ganze unheimliche Macht der Sünde in sich hinein. Die ganze dunkle Macht der Sünde, dieser Welt. Die Macht der Sünde, die das Leben der Menschen und ihre Beziehung zu Gott vergiftet hat, nimmt er ganz und gar in sich hinein. Die gesamte Sünde der Welt wird in ihm konzentriert. Und jetzt sagt Schnäbel es noch ganz persönlich: Alle meine Sünde ist in Christus. Alle meine Sünde ist in Christus. Ich bin frei. Ich darf gerecht sein. Es gibt keine Schuld, die größer wäre als die Versöhnung von Golgatha. Die Schlange wird an einer Signalstange als Zeichen aufgestellt, damit alle es sehen, es gibt Rettung. Freilich, es ist nicht diese Schlange, die rettet. Es ist nicht dieses Zeichen, das rettet. Die Zeichen, das ist bis heute so, nicht die Zeichen retten uns. Nicht das Zeichen der Taufe rettet uns, wenn einer sagt, ich bin doch getauft, ich komme sicher in den Himmel. Auch nicht das Abendmahl rettet uns. Es rettet uns Jesus, es rettet uns der Herr, der zur Sünde gemacht wurde. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Jesus anschauen, es wird immer österlicher. Jesus anschauen und leben. Wegschauen von dem, was bedroht, wegschauen von den Schlangen. Die Schlangen anschauen half gar nicht. Die Wunde anschauen half auch nicht. Den geliebten Menschen aus der Familie anschauen half auch nicht. Nur ein Blick hilft, der Blick zum Kreuz. In einem Gedicht heißt es mal: Sieh nicht auf die Menschen, wie sie sich verhalten. Sieh nicht auf die Dinge, wie sie sich gestalten. Denn Menschen und Dinge sind immer voll Schein. Sieh nicht auf dich selbst und die fehlenden Kräfte. Sieh nicht auf den Tag und die vielen Geschäfte. Sieh Stunde um Stunde auf Jesus allein. Und jetzt kommt's noch deutlicher. Sieh nicht auf die Not und die weinenden Nächte. Sieh nicht auf den Feind und die Finsternismächte. Sieh einzig und immer auf Jesus allein. Das ist der rechte Blick. Dieses hebräische Wort, das da steht, für anschauen, heißt eigentlich genau betrachten. Und dann heißt es wahrnehmen. Also ich erkenne die Wahrheit, dass dieser Blick rettet. Wahrnehmen, als Wahrheit annehmen. Ich sehe es ein, kann man auch übersetzen. Und dann heißt es, ich erfahre und erlebe, dass es wahr ist, dass der Blick auf diese erhöhte Schlange, dass der Blick auf Jesus wirklich rettet. Fix your eyes on Jesus. So heißt es in der englischen Übersetzung in Hebräer 12, lasst uns aufsehen auf Jesus, der unsichtbar da ist, der mit uns aber durch unseren Tag und Alltag geht. Schau hin, es geht nicht um ein Gefühl, es geht um einen Gehorsam. Also Gott befiehlt den Leuten jetzt nicht, kämpft gegen die Schlangen. Das befiehlt er nicht, das würde auch nicht helfen. Sie können sich nicht selber helfen. Ich kann mir nicht selber helfen. Ich kann mich nicht selber retten. Aber ich darf mir helfen lassen und auf Jesus hinschauen. Schau auf Jesus hin. Das ist eine sehr persönliche Sache. Die kann mir keiner abnehmen. Vielleicht kann einer ein wenig das Haupt des Gebissenen zur ehernen Schlange hin wenden, helfen, aber schauen muss er selber. auf Jesus hinschauen kann nur jeder von uns selber. Das ist unsere Verantwortung, die uns kein anderer abnehmen kann. Für Spurgeon, diesen großen englischen Prediger, war ja dieses Aufschauen auf Jesus ein ganz wichtiger Aspekt. Und er schreibt einmal, die Errettung kommt durch einen Blick auf ihn. Wir haben lange genug woanders hingeblickt. Nur ein Blick. Wollen wir nicht jetzt blicken? Diese Frage möchte ich gerne in den Raum stellen. Wollen Sie nicht heute, am 17. April 2022, am Ostersonntag, auf Jesus schauen? Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil, heißt es in einem Lied. Und zwar heil zu derselbigen Stund, nicht erst morgen, nicht erst in 4 Wochen, nicht erst am Ende meines Lebens. Der Blick auf Jesus bedeutet Leben. Ostern, das heißt, der Tod ist besiegt. Jesus schenkt ewiges Leben. Der ewige Tod ist besiegt. Jesus schenkt ewiges Leben. Aufschauen auf Jesus und leben. Mit Jesus heute leben. Also nicht erst im Himmel, sondern heute schon mit Jesus leben. Und dann auch im Himmel mit Jesus leben. Leben in alle Ewigkeit. Das ist Ostern. Der Blick auf den Erhöhten schenkt uns dieses ewige Leben. Ich möchte schließen mit den Versen, die der Herr Jesus sagt in Johannes 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Wir beten. Herr Jesus, wir preisen dich, den Sieger, den Herrscher, der auf dem Thron der Macht ist. Und wir danken dir so sehr, dass dieser Ostertag über unserer ganzen Welt aufgegangen ist. Du weißt um die viele schreckliche Not, die durch die Sünde entstanden ist. Du weißt um jeden Einzelnen, der in Kriegsgebieten und gerade auch in der Ukraine lebt. Du siehst die, die leiden, weil sie an dich glauben. Du weißt um das Leid, wo jemand einen geliebten Menschen durch den Tod verloren hat. Du weißt, wo es so aussieht, als würde der altböse Feind herrschen. Komme du doch zu jedem Einzelnen, der aus seiner ganz unterschiedlichen Not nach dir ruft und zeige deine Rettermacht, deine Erlösung, weil du größer bist. Wir möchten dich auch gerne bitten für alle die, die scheinbar so sicher leben und meinen, ohne dich auskommen zu können. Bitte begegne doch auch ihnen. Komm du mitten hinein mit deiner Liebe, mit deinem Ruf zur Umkehr, auch zu den Menschen, die wir kennen. Und schenke du Freiheit. Wir loben deinen heiligen Namen. Und Herr, alles, was uns sonst bewegt, bringen wir dir jetzt miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Auch morgen sind Sie herzlich zum Gottesdienst eingeladen. Und ich möchte einfach auch ganz herzlich danken für die schöne musikalische Umrahmung. Und ja, hat uns alles so mitgenommen. Dann bitten wir um den Segen. Wenn Sie können, stehen Sie dazu auf und dann dürfen Sie sich, glaube ich, noch mal setzen fürs Nachspielen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.